sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
In Deutschland gehört Mehrsprachigkeit längst zum Alltag. Immer mehr Kinder wachsen mit zwei Sprachen auf, sprechen Polnisch mit ihren Eltern zu Hause und Deutsch im Kindergarten, Türkisch mit dem Opa, Deutsch im Klassenzimmer. Man geht davon aus, dass in deutschen Schulen über 100 Sprachen gesprochen werden. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung wachsen heutzutage ein Drittel der GrundschülerInnen in Deutschland zweisprachig auf. Besonders häufig sprechen Kinder neben Deutsch auch Türkisch, Arabisch, Polnisch, Russisch oder Englisch. Eine unglaubliche kulturelle Vielfalt, eine Bereicherung fürs Lernen, das sagen die einen. Doch da ist auch die andere Seite, ein eher kritischer Blick auf diese Mehrsprachigkeit. Obwohl Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist, haben wir so unsere Probleme mit der Sprachvielfalt. Da gibt es immer wieder Forderungen nach einer Deutschpflicht auf dem Schulhof. Mehrsprachigkeit, ein Thema, das offensichtlich Ängste freisetzt und jede Menge Vorurteile. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sitzen bleiben, dem DIPF-Podcast für Eltern und alle an Bildungsfragen Interessierten. Mein Name ist Martina Himmer. Über Sinn und Unsinn der Mehrsprachigkeitsdebatte, über Mythen und Missverständnisse möchte ich heute mit Dr. Martin Szastak sprechen. Der DIPF-Wissenschaftler forscht zum Thema Mehrsprachigkeit und Bildung und hat seine Dissertation über bilinguale Lernangebot im Unterricht geschrieben. Ihn interessieren vor allem mögliche Unterschiede im schulischen Lernen von ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern sowie die Frage, wie Mehrsprachigkeit zum Lernen im Schulunterricht verwendet werden kann. Hallo Herr Szastak.
Hallo Frau Himmer, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
Ja, gerne.
Dann steigen wir mal direkt ein, würde ich sagen.
Gerne.
Wir sind ja hier in Frankfurt und hier reißen sich die Eltern um einen Platz für ihre Kinder im bilingualen Kindergarten oder Schulen. Es gibt englisch-deutsche Konversationskurse für Sechsjährige, Harry Potter auf Russisch in der Stadtbücherei. Andererseits gibt es im Bahnhofsviertel oder im Gallus, also in Gegenden mit hohem Migrationsanteil, Eltern, die ihre Kinder nicht auf die Schulen schicken wollen, in denen unzählige verschiedene Sprachen gesprochen werden. Gibt es vielleicht zweierlei Maß bei der Mehrsprachigkeit?
Das kann gut möglich sein. Also zunächst einmal kann man sagen, dass Mehrsprachigkeit als ein allgemein anzustrebendes Gut betrachtet wird. Also ich glaube, Sie werden niemanden treffen, der sagt, nein, Mehrsprachigkeit ist schlecht, wir sollten alle einsprachig leben und aufwachsen. Nichtsdestotrotz kann man die Sprachideologie in Deutschland als eine sogenannte assimilatorische Ideologie bezeichnen. Das bedeutet hinsichtlich der Sprachen, dass man jede Sprache in seinem privaten Gebrauch nutzen kann. Da gibt es keine Einschränkungen. Allerdings ist es so, dass man sich gleichzeitig auch an eine sogenannte Sprachkultur im Allgemeinen anpassen sollte, also das Deutsche im öffentlichen Raum und in Institutionen verwenden soll. Und dies sieht man eigentlich auch in der Regelschule ganz gut. Ja, wenn Sie an den typischen Unterricht in deutschen Regelschulen denken, dann ist es so, dass eigentlich stets einsprachig im Deutschen gelernt und gelehrt wird und auch untereinander kommuniziert wird. Das gilt auch für den Fremdsprachenunterricht. Zwar lernen die Kinder dort Englisch oder Französisch, allerdings natürlich unter Nutzung des Englischen und Französischen, aber auch unter Nutzung des Deutschen. Wenn man sich jetzt mal genauer verschiedene Herkunftssprachen in Deutschland einmal allgemein, aber auch im Unterricht anschaut, dann lässt sich schon so etwas wie eine Sprachenhierarchie auffinden beziehungsweise erkennen. Also gerade die Fremdsprachen, die in der Schule gelernt werden, wie zum Beispiel das Englische oder das Französische, das Spanische, oder auch Sprachen, denen vielleicht zukünftig ein gewisser instrumenteller Wert zugesprochen wird, wie zum Beispiel das Chinesische hinsichtlich möglicher zukünftiger oder ökonomischer Verwertbarkeit, scheinen höher angesehen zu werden als Herkunftssprachen von typischen Einwanderungsgruppen der Gastarbeitermigration in Deutschland, zum Beispiel das Türkische oder Polnische. Ja, also wenn zum Beispiel dann der Jean-Philippe das Französische seit Geburt oder aus dem Elternhaus mitbringt, dann kann es gut sein, dass dies zum Beispiel in der Grundschule als ein Wert betrachtet wird, während es viele Erfahrungen gibt von Kindern zum Beispiel mit einem polnischen Migrationshintergrund, bei denen dann das Polnische eher als Problem angesehen wird und diese Kinder doch aufgefordert werden, bitte Deutsch zu sprechen. Okay. Und spannend hierbei ist, dass die Einstellung zu Einzelsprachen wie dem Polnischen oder dem Türkischen abhängig ist von den Gruppen, die diese, also den Einstellungen zu diesen Gruppen, die diese Sprachen typischerweise sprechen. Also da gibt es sehr robuste empirische Ergebnisse dazu, die zeigen, dass es da diesen Zusammenhang gibt, dass man von ja stereotypen Vertretern von diesen Sprachgruppen seine Einstellung auch auf die Einstellung zu der Einzelsprache hinüberträgt. Dementsprechend kann man eigentlich zu ihrer Frage zusammenfassend sagen, ja, Mehrsprachigkeit ist ein hohes Gut und wird auch als Bildungsziel im Schulsystem betrachtet, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass nicht alle Formen der Mehrsprachigkeit die gleiche Wertschätzung erhalten.
Ja. Jetzt fangen wir mal ganz klein an. Was genau ist denn Mehrsprachigkeit überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage, weil Definitionsfragen sind in der Regel gar nicht so einfach, wie man denkt, und bei der Mehrsprachigkeit ist es genauso. Vielleicht hilft ein Blick in die Vergangenheit. Also frühere Definitionen von Mehrsprachigkeit waren in der Regel an hohe Sprachkompetenzen in beiden Sprachen gebunden. Da war dann Mehrsprachigkeit zum Beispiel definiert als das Sprechen von zwei Sprachen auf muttersprachlichem Niveau. Heute werden eher liberalere Definitionen verwendet, die auf den alltäglichen Sprachgebrauch fokussieren und die explizit, also ganz bewusst, kein gewisses Sprachfähigkeitsniveau angeben, damit man als mehrsprachig gilt. Na, das ist die Problematik ist hinsichtlich der Definition von Mehrsprachigkeit eigentlich eine zweifache. Zum einen ist es sehr schwer, bestimmte Sprachkompetenzniveaus ganz klar zu bestimmen. Also was heißt es denn, eine Sprache gut zu sprechen? Heißt es, ich habe einen großen Wortschatz, ich kann lesen und schreiben in derselben, in beiden Sprachen oder einen sicheren Gebrauch von komplexen grammatischen Regeln aufweisen? Also das ist einfach eine schwierige Frage auf einer methodischen Ebene. Und hinzu kommt noch, dass Sprachen ja keine festen Gebilde sind. Ja, sie sind einmal stets im Wandel und beinhalten natürlich auch verschiedene Varianten einer Sprache. Also wenn man jetzt an das Deutsche denkt, dann hat man vielleicht im ersten Moment das hochsprachliche Deutsch, was wir zum Beispiel jetzt gerade versuchen zu sprechen, im Kopf. Aber es gibt ja viele Varianten des Deutschen. Es gibt unzählige Dialekte, es gibt Jugendsprache oder auch Fachsprachen, wie zum Beispiel das Juristendeutsch, was auch für, sagen wir mal, sehr hochgebildete Leute, die nicht in dem Juristenbereich tätig sind, durchaus schwer zu verstehen sind. Ja. Aktuell lässt sich es vielleicht folgendermaßen zusammenfassen. Es gibt so zwei Positionen, die Mehrsprachigkeit unterschiedlich definieren, die beide aber sehr liberal Mehrsprachigkeit definieren. Die eine Position sagt, mehrsprachig ist man, wenn man die Kenntnis einer weiteren Variante einer Sprache bereits besitzt. Das heißt, Leute, die das hochsprachliche Deutsch sprechen, aber auch ein Dialekt, wie das Hessische zum Beispiel, könnten als mehrsprachig bezeichnet werden. Eine andere Position geht eher davon aus, dass Mehrsprachigkeit oder dass man mehrsprachig ist, wenn man mehr als eine Sprache im Alltag nutzt, regelmäßig. Und das ist auch die Position, die ich eigentlich vertrete. Mehrsprachig ist, wer mehr als eine Sprache in seinem Alltag verwendet.
Ja, das ist also dann eigentlich eine relativ praktische Definition, die Sie da haben. Jetzt wird aber Mehrsprachigkeit von den Kindern ja schon ganz unterschiedlich eingesetzt. Sie haben es schon so ein bisschen angesprochen. Manche Kinder sprechen zum Beispiel nur beim Besuch ihrer Oma ihre zweite Sprache. Andere mischen Sprachen. Können Sie ein bisschen was sagen zu typischen Phänomenen der Mehrsprachigkeit, die es da so gibt?
Mhm. Also vielleicht lässt sich zunächst erstmal festhalten, dass Sprachen, also verschiedene Sprachen von mehrsprachigen Kindern, aber auch Erwachsenen, in bestimmten Kontexten verwendet werden. Mhm. Ja, also man nutzt nicht immer beide Sprachen in allen Lebenslagen und vor allem nicht mit allen Gesprächspartnern. Das wirkt sich natürlich auch ein Stück weit auf die Sprachkompetenzen aus, denn wie lernt man Sprachen? Naja, indem man sie nutzt und auch damit in Kontakt kommt. Als Beispiel vielleicht jetzt für mehrsprachig aufwachsende Kinder, die im familiären Umfeld vor allem zum Beispiel ihre Erstsprache, das Türkische, sprechen, aber dann in der Schule oder in der Kita das Deutsche. Da ist es dann natürlich so, dass sie dann im Feld des Haushaltes und der Familie da zum Beispiel hinsichtlich ihres Wortschatzes sehr gut im Polnischen aufgestellt sind, aber vielleicht dann nicht so gut im Deutschen dahingehend sich ausdrücken können. Während es dann aber bei zum Beispiel Wörtern oder Wortfeldern, die vor allem in der Schule genutzt werden, wie zum Beispiel jetzt mathematische Operation, plus, minus, mal geteilt. Diese Wörter sind vielleicht nur im Deutschen vorhanden und sind gar nicht im polnischen Sprachgebrauch vorhanden, weil die Kinder einfach vielleicht nicht in dem Umfeld, in ihrem familiären, häuslichen Umfeld das nutzen. Genau. Und ansonsten lassen sich dann auch sehr stark Unterschiede in der Sprachvariante Bildungssprache durch diese Verteilung von verschiedenen Sprachen auf verschiedene Kontexte finden in Deutschland. Also als Bildungssprache wird eigentlich bezeichnet die Variante des Deutschen, die man jetzt zum Lernen verwendet und die in der Schule gesprochen wird. Also eine Art von hochsprachlichem Deutsch. Und wenn ich natürlich in meinem Alltag mich nicht mit bildungssprachlichen Themen auseinandersetze, oder andere Institutionen besuche, dann entwickle ich vielleicht auch nur diese bildungssprachliche Variante im Deutschen, weil ich diese damit halt in der Schule konfrontiert bin. Genau, also das ist so das Erste, glaube ich, was man bei den typischen Phänomenen von Mehrsprachigkeit berücksichtigen sollte. Und hierzu kann man auch sagen, dass mehrsprachige Kinder sehr früh bereits sensibel dafür sind, dass sie unterschiedliche Sprachen sprechen und dass sie ihre Sprachwahl auch an die Gesprächspartner anpassen. Das ist also ein relativ bewusstes Verhalten. Ich glaube, das auffälligste Phänomen von Mehrsprachigkeit, das glaube ich jeder auch schon mal in seinem privaten Umfeld erlebt hat, sind die Sprachwechsel und Mischungen. Mhm. Ja, also was mir zum Beispiel häufiger auffällt in Frankfurt beim Bahnfahren, wenn ich die Bahn betrete und dann sitzen Leute zusammen, die sich vielleicht auf Türkisch miteinander unterhalten und ich setze mich in den Sitz daneben, beziehungsweise den Vierer daneben, dass die Personen dann zwischen dem Deutschen und dem Türkischen hin und her wechseln. Ja, in dem Moment, wo ich zum Beispiel hinzukomme und sie haben bisher Deutsch gesprochen, wechseln sie vielleicht ins Türkische, um mich explizit aus dem Gespräch auszuschließen, weil es vielleicht eine Privatunterhaltung ist, die jetzt nicht jeder Fremde in der Bahn mithören muss. Ja. Diese Sprachwechselphänomene und auch die Sprachmischungen, ja, dass man zum Beispiel in einem Satz verschiedene Wörter von verschiedenen Sprachen miteinander verwendet, die werden leider häufig als ein Defizit angesehen. Mhm. Ja. Zwar werden diese Sprachwechsel und Mischungen natürlich auch zum Überbrücken von Ausdrucksschwierigkeiten verwendet, wenn einem gerade das passende Wort im Deutschen oder Türkischen nicht einfällt. Vielleicht kann man es dann mit der anderen Sprache ausdrücken. Aber das Spannende an diesem Phänomen ist eigentlich, dass es viele weitere Funktionen bedienen kann. Ja, also mit einem Sprachwechsel zum Beispiel vom Türkischen ins Deutsche kann man zum Beispiel sehr guten Widerspruch, wenn man Widerspruch äußert, zu seinem Gesprächspartner betonen. Ja. Man kann aber auch sein Gesagtes in einer anderen Sprache wiederholen, um dem Gesagten halt nochmal mehr Nachdruck zu verleihen. Mhm. Ja. Das heißt, ich kann diese Sprachwechsel und Mischung auch diskursiv, also mit einem gewissen rhetorischen Zweck, einsetzen. Wie auch bei dem Beispiel vorhin, kann ich auch bestimmte Gesprächspartner ausschließen, wenn ich dann einen Sprachwechsel vornehme und die Person dann halt nicht über das Türkische zum Beispiel verfügt. Also das sind typische Phänomene mit einer sehr hohen, mit einer Bandbreite an verschiedenen Funktionen. Und was in der Forschung ebenfalls bereits sehr robust untersucht worden ist, ist, dass diese Sprachwechsel und Mischungen die grammatischen Aspekte von beiden Sprachen berücksichtigen. Das heißt, diese Sprachwechsel und Mischungen, auch wenn sie manchmal sehr kreativ und vielleicht etwas wild erscheinen, sind doch sehr regelhaft.
Ja.
Dementsprechend kann man also sagen, dass gerade diese Sprachwechsel und Mischungen als kreative, regelhafte Sprachverwendung zu verstehen sind, die bestimmten Zwecken in Gesprächen dienen. Und durch die Aufteilung des Sprachgebrauchs in zwei Sprachen sind zum Beispiel unterschiedliche Fähigkeiten in den jeweiligen Sprachen zu erwarten, die sich allerdings ergänzen und dann auch gerne mal Sprachwechsel oder Mischungen hervorrufen.
Erlernen eigentlich einsprachig aufwachsende Kinder die Sprache anders als mehrsprachig aufwachsende Kinder?
Also dazu kann man sagen, dass es tatsächlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede beim ein- und zweisprachigen Erwerb bei Kindern gibt, sowohl einmal hinsichtlich der Dauer als auch des Tempos des Erwerbs hinsichtlich bestimmter sprachlicher Strukturen oder sprachlichen Wissens, als auch es werden die gleichen Schritte im Erwerb vollzogen. Bevor wir vielleicht darauf näher eingehen, ganz kurz zum Spracherwerb selbst, weil ich das bis heute noch als ein unglaublich faszinierendes Phänomen erachte. Wenn man sich mal überlegt, wie komplex das sprachliche System ist, ja, aber Kleinkinder dieses System in wenigen Jahren eigentlich schon meistern. Man kann sagen, dass Kinder mit circa 4 Jahren eigentlich die Grundstruktur von Sprachen erworben haben, dann ist das doch erstmal ein sehr beeindruckendes Lernen. Und man muss ja auch sich dabei Gedanken machen, wie lernen diese Kleinstkinder dann die Sprache? Die sitzen ja nicht am Tisch mit Lernmaterialien und werden unterrichtet, sondern sie lernen die Sprache einfach nur durch das dauerhafte Hören, also das Konfrontiertwerden mit der Sprache und die Nutzung dieser. Das heißt, wir haben also einen Prozess, der sehr eigenaktiv ist, aber ohne formale Vermittlung erfolgt. Und was in der Wissenschaft gezeigt werden konnte, ist, dass dieser Spracherwerb selbst sehr unabhängig ist von weiteren Faktoren, wie zum Beispiel die Intelligenz oder das Bildungsmilieu der Eltern. Also es ist ein sehr, sehr robuster Entwicklungsprozess, der tief in unsere Gene eingearbeitet ist. Na? Und wenn man sich jetzt den einsprachigen und den zweisprachigen Erwerb bei Kleinkindern anschaut, dann kann man, wie gesagt, sagen, da gibt es einfach mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Ja, wenn man zum Beispiel, was im Deutschen sehr gut erforscht ist, ist der Erwerb von Haupt- und Nebensatzstrukturen im Deutschen. Da kann man so 4 Erwerbsschritte grob voneinander abtrennen. Einmal die Einwortäußerung, dann die Mehrwortäußerung. Im nächsten Schritt sind es dann schon wohlgeformte Hauptsätze, die dann das Verb an der richtigen Stelle haben und dann auch gebeugt sind, und zum Schluss treten dann die Nebensätze hinzu. Und hierzu gibt es dann sehr viel Forschung und auch sehr klare Zeitfenster, in denen diese einzelnen Schritte durchlaufen werden. Und wenn man sich jetzt mehrsprachige Kinder anschaut, dann sieht man Folgendes. Sie durchlaufen dieselben Schritte in einer absolut vergleichbaren Zeitspanne. Ja? Wenn zum Beispiel jetzt bei einem polnischsprachig aufwachsenden Kind das Deutsche erst im Grundschulalter Kita-Alter eintritt, zum Beispiel mit 3 Jahren, wenn es in die Kita geht und erst dann mit dem Deutschen regelmäßig konfrontiert wird, dann kann man auch weiterhin genau diese Schritte und ungefähr die gleichen Zeitfenster beim Erwerb des der deutschen Satzstruktur beobachten. Um aber also so einen ähnlichen Erwerb wie einsprachige Kinder zu haben, sollte die zweite Sprache aber möglichst früh hinzukommen, also in so einem Alter von 0 bis 6 Jahren. In der Regel tritt sie aber im Alter von 0 bis 3 Jahren hinzu, entweder seit der Geburt oder durch den Eintritt in die Kita oder in die Krippe. Was man hier ganz klar abgrenzen kann, ist der Erwerb von einer weiteren Sprache durch Erwachsene, denn die zeigen deutliche Unterschiede zum typischen einsprachigen Erwerb, sowohl einmal in der Dauer und im Tempo, als auch in den Erwerbsschritten und in den Fehlern. Mhm. Ja, also die Erwachsenen machen dann im Lernprozess Fehler, die bei den Kindern eigentlich gar nicht auftreten. Insgesamt kann man also sagen, dass zweisprachig aufwachsende Kinder in Deutschland das Deutsche sowie einsprachige Kinder erlernen. Und Und viele Eltern treibt ja auch die Frage um, wann soll denn ein Kind eine zweite Sprache erwerben? Und auf Basis der Forschung kann man dahingehend ganz selbstbewusst sagen, je früher die zweite Sprache hinzutritt regelmäßig, desto besser.
Ja, also dann ist man gar keine Übermutter oder Überpapa, wenn man sich vielleicht schon Gedanken macht um eine zweite Sprache, wenn das Kind noch recht klein ist.
Nein, absolut nicht. Dass man gibt dem Kind so gesehen die Möglichkeit, ein sehr komplexes System mit sehr wenig Aufwand zu erwerben, was es vielleicht, wenn es ne, das Englische oder das Französisch ist, was es dann später auch in der Schule lernen muss. Ja, also ich würde jedem Elternteil, der mehrere Sprachen spricht oder ne, die Partner unterschiedliche Sprachen sprechen, doch ans Herz legen, sich zu überlegen, ob man sein Kind nicht bilingual erziehen möchte.
Ja. Und wie schade eigentlich, dass in Deutschland, die erste Fremdsprache dann eigentlich erst so spät begonnen wird in der Schule.
Ja, das stimmt. Allerdings muss man sagen, dass da auch die Kitas und die Grundschulen durchaus nachziehen und es auch viele, viele Institutionen gibt, die da schon früher versuchen, weitere Sprachen mit einzubeziehen. Das Problem ist allerdings, man muss ja diese Sprache auch regelmäßig hören. Also es gibt ja auch sehr viele Angebote, gerade in Frankfurt, so Frühenglischunterricht. Ne, für Kleinstkinder, die gehen dann ein-, zweimal in der Woche dorthin für wenige Stunden und werden dort mit dem Englischen konfrontiert. Und da ist natürlich die Frage, ob dieser sprachliche Input, wie er genannt wird, also die Menge an Englisch, die das Kind hört, ausreicht, um tatsächlich dann das in einer ähnlichen Art und Weise zu erwerben wie ein einsprachig englisches Kind.
Also jetzt haben wir ja schon einen Mythos der Mehrsprachigkeit angesprochen, dieses je früher, desto besser. Und es ist auch so, sagen Sie. Es ranken sich ja noch so viele weitere Mythen um die Mehrsprachigkeit. Und ich glaube, die sollten wir uns jetzt mal ein bisschen näher ansehen. Ich beschreibe Ihnen jetzt einfach mal einen Mythos und Sie räumen ein bisschen auf.
Ja, sehr gerne.
Bereit, Herr Schastak?
Ja, absolut, sehr gerne.
Gut, dann legen wir los. Zum Beispiel häufig und gerne gesagt, mehrsprachige Kinder lernen keine Sprache richtig.
Also das hatten wir ja eben schon so ein Stück weit angesprochen. Also mehrsprachige Kinder erwerben ja die Sprache in einer vergleichbaren Weise wie einsprachige Kinder. Sie teilen sich aber ihren Sprachgebrauch je nach Kontext in zwei Sprachen auf. Ja? Das bedeutet, dass sie natürlich dann in bestimmten Feldern, in bestimmten Kontexten in ihren unterschiedlichen Sprachen mal besser, mal schlechter sind. Ja? Die Sprachen im Vergleich. Und dementsprechend kann man dahingehend nicht sagen, dass sie keine Sprache richtig erlernen. Wo vielleicht dieser Mythos herkommen könnte, ich kann es mir nicht ganz genau erklären, aber vielleicht kommt es doch von der Einschätzung von Sprachwechsel und Mischung, die als Defizite ausgelegt werden, weil sie sich vielleicht für das, für jemanden, der diese Phänomene nicht gut kennt, auch anhört, ja, vielleicht wirklich wie ein Defizit und nicht wie eine kreative, regelhafte Sprachverwendung. Dementsprechend kann ich mir das nur so erklären, dass vielleicht daher dieser Mythos kommt. Was man sagen kann, also die einzigen Kinder, die Sprache in einer abweichenden Weise erwerben, sind Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen oder Sprachentwicklungsstörungen aufgrund einer Behinderung. Ansonsten erwerben alle Kinder die Sprache so, wie sie eigentlich auch die anderen Kinder erwerben, immer abhängig, wann die zweite Sprache hinzutritt. Ja.
Jetzt kommt ein anderer Mythos. Mehrsprachigkeit ist eine Überforderung für die Kinder.
Also Mehrsprachigkeit ist eigentlich eher eine Überforderung oder zumindest eine große Herausforderung für Erwachsene, wenn die zweite Sprache hinzukommt, weil Kinder ja sehr, also wie wir auch vorhin schon besprochen haben, sehr effizient und robust gegenüber unterschiedlichen äußeren Einflüssen Sprache erwerben. Ich glaube, der Mythos ist so ein bisschen unserer monolingual-europäischen Perspektive geschuldet, da hier Kinder ohne Migrationshintergrund in der Regel einsprachig in der Landessprache aufwachsen. Das erscheint uns einfach als Normalität und alles andere ist abweichend und dann vielleicht auch, wird dann eher negativer gesehen. Allerdings ist es ja so, dass in vielen anderen Ländern der Welt man ganz typischerweise von klein auf mehr als eine Sprache erwirbt. Und wenn man sich mal die Anzahl der Staaten und die Anzahl der Sprachen auf der Welt anschaut, dann kann das auch nur stimmen, dass ein Großteil mehrsprachig aufwächst, weil wir haben 200 Staaten, aber mehr als 5000 Sprachen auf der Welt.
Unglaublich.
Genau, also da glaube ich, ist das eher der typische Fall, dass man zweisprachig aufwächst als einsprachig. Mhm. Und wie wir gesehen haben in der Forschung, zweisprachiges Aufwachsen ist auf jeden Fall keine Überforderung.
Ja, schön. Mythos Nummer 3. Eltern mit einer anderen Muttersprache als Deutsch sollten mit ihren Kindern trotzdem Deutsch sprechen.
Ja, da treffen Sie natürlich einen Punkt, der sehr weit verbreitet ist, den ich auch immer mal wieder an mich herangetragen bekomme, den in der Presse lese, in den Medien. Also was man dazu als erstes sagen kann, ist, dass Eltern auf jeden Fall die Sprache mit ihren Kindern sprechen sollten, in der sie sich am wohlsten fühlen. Also ich glaube, der Bindungsaufbau zum Kind, von Mutter zu Kind oder Vater zu Kind, ist da die wichtigere Aufgabe erstmal. Und wenn ich mich in einer Sprache nicht besonders sicher fühle, dann sollte ich die nicht nutzen, um diesen Bindungsaufbau, um die Interaktion mit meinem Kind zu führen. Wir haben auch gesehen, dass der Spracherwerb bei Kindern ja nach keiner geplanten Unterweisung oder einem Unterricht erfolgt, sondern einfach im Alltag, im Leben, in der Auseinandersetzung mit anderen und Gegenständen. Dementsprechend stellt sich so ein bisschen auch die Frage, was es denn bringen soll, wenn man sich jetzt in seiner vielleicht schlechter ausgeprägten Sprache mit seinem Kind zwanghaft unterhält, obwohl das Kind eigentlich das Deutsch ja wie einsprachige Kinder erwirbt. Ja? Gerade weil der Spracherwerb auch so robust gegenüber fehlerhafter Sprache ist. Und man braucht da eigentlich sich keine Gedanken zu machen, dass die Sprache da erworben wird. Mhm. Was man vielleicht hierzu auch noch sagen könnte oder wie ich diesen Mythos gerne umdrehen würde, eigentlich würde ich Eltern, die mehrsprachig aufwachsen, empfehlen, viel mit ihrem Kind in ihrer Herkunftssprache zu sprechen und vor allem auch so bildungsorientierte Sprachaktivitäten in der Herkunftssprache durchzuführen, wie zum Beispiel eine gemeinsame Bilderbuchbetrachtung oder Geschichten in der Herkunftssprache lesen, weil man dort natürlich in diesen Aktivitäten mit einer anderen Variante seiner Sprache konfrontiert wird als mit der Alltagssprache. Man hat einfach einen größeren Wortschatz, mit dem man dann konfrontiert wird, wenn man zum Beispiel Fantasiegeschichten liest oder sich Sachbücher im Polnischen Sachbücher für Kinder im Polnischen über bestimmte Themen anschaut. Also da würde ich den Eltern eigentlich eher raten, sprechen Sie mit Ihrem Kind die Sprache, in der Sie sich am wohlsten fühlen und sprechen Sie die nicht nur in der Variante, in der Alltagsvariante, sondern machen Sie auch literarische Tätigkeiten mit ihrem Kind in ihrer Herkunftssprache.
Ja, und da gibt es ja inzwischen wunderbare Angebote. Also ich denke da zum Beispiel an die Frankfurter Stadtbücherei. Mhm. Da gibt es ganze Regale mit einer Sprachvielfalt für Kindern. Das ist unglaublich. Also da kann man sich tolle Bücher ausleihen. Es gibt ja inzwischen auch, ich hoffe bald auch wieder, in Präsenz Theaterstücke für Kinder auf Türkisch und auf Polnisch. Also da kann man sich, wenn man sich informiert, wirklich ganz tolle Inspiration holen.
Ja, absolut. Ne? Also gerade in dem Kinderbuchbereich gibt es jetzt auch einige Verlage, die mehrsprachige Bücher auf den Markt bringen, wo dann dieselbe Geschichte im Deutschen und im Türkischen zum Beispiel erzählt wird. Auch gerne in Audioversion zum Buch. Und das sind natürlich dann tolle Angebote, weil dann auch implizit, also unbewusst auch so Sprachvergleiche auftreten können, ne? Dass man dann ganz sich bewusst über Sprache dann in dem nächsten Schritt auch Gedanken machen kann oder halt unbewusst, wenn man einfach beide Sprachversionen vor sich liegen hat. Ja, und das ist natürlich toll, dass es sowas immer in einer größeren Bandbreite gibt mit verschiedenen schönen Geschichten.
Spätestens jetzt müssen wir dann doch noch ein bisschen politisch werden, weil gerade wenn es um die Mehrsprachigkeit geht, gibt es immer mal wieder Debatten, die auch dann durch die Medien geistern. Es gab dann plötzlich mal eine Forderung für eine Deutschpflicht auf dem Schulhof. Was halten Sie von dieser Debatte?
Also die Debatte ist erstmal insgesamt problematisch zu betrachten, aber ich glaube, um der Debatte gerecht zu werden, um die erstmal einschätzen zu können, sollten wir kurz auf die Entstehung der Debatte eingehen. Das ist ja eine Debatte, die uns schon sehr lange begleitet und im Jahre 2006 aufgetreten ist, als eine Schule in dem Berliner Stadtteil Wedding, das war die Hoover-Schule, durch einen Schulkonferenzbeschluss die Deutschpflicht auf dem Schulhof beschlossen hat. Ja, also so ein Schulkonferenzbeschluss, der wird ja auch von den Schülern mitgetragen. Das heißt, das wurde nicht einfach nur von oben herab über die Schüler draufgesetzt, sondern die haben da auch mitdiskutiert. Die Ziele oder Gründe dafür, für diese Deutschpflicht auf dem Schulhof, waren eine höhere Integration zu erreichen, indem das Deutsch verbessert wird und auch Konflikte zwischen den Gruppen mit unterschiedlicher Herkunft abgebaut werden. Und nachdem diese Deutschpflicht auf dem Schulhof an dieser Schule beschlossen worden ist, ist erstmal gar nichts passiert. Das ist gar nicht aufgefallen. Erst als die türkische Tageszeitung Hürriyet und der türkische Bund Berlin Kritik geäußert haben, hat sich eine medial sehr weit verbreitete Debatte entflammt. Und seitdem kann man eigentlich immer wieder in so Abständen von 4 bis 5 Jahren, ich habe mich damit mal genauer auseinandergesetzt und mich mal so ein bisschen durchgeklickt, kann man so ein neues Aufflammen der Debatte erkennen. Und das letzte Aufflammen dieser Debatte war jetzt erst im letzten Jahr 2020 mit der Einreichung einer Dienstaufsichtsbeschwerde bei einer Grundschule in der Nähe von Stuttgart. Da haben zwei deutsch-türkischsprachig aufwachsende Schülerinnen eine Strafarbeit aufgegeben bekommen, da sie wiederholt auf dem Klettergerüst türkisch miteinander gesprochen haben, obwohl eine Deutschpflicht auf dem Schulhof herrscht. Ja, also da haben dann die Eltern sich sogar auf juristischem Wege dagegen gewehrt. Also was man positiv vielleicht erstmal zu einer Thematisierung von einer Deutschpflicht innerhalb einer Schule oder auf dem Schulhof, wie es jetzt bei der Hoover-Schule zum Beispiel war, erstmal anmerken kann, ist, dass wenn es innerhalb von einem demokratischen Prozess läuft, sich die Schülerinnen ja bewusst mit ihrem Sprachgebrauch auseinandersetzen. Und dies birgt erstmal viele Lernpotenziale und kann natürlich auch im Unterricht als Anlass zur Sprachreflexion genommen werden, was ja auch ein curriculares Bildungsziel darstellt, also was eh auf dem Lehrplan steht. Also das ist erstmal was man vielleicht positiv an der Debatte äußern kann. Negativ ist allerdings zu sehen, dass hier Mythen der Mehrsprachigkeit reproduziert werden, dass hier auch gerade dann die Herkunftssprachen von Schülerinnen als Problem gesehen werden. Weiterhin schwierig an der Debatte ist, dass auch die Schuld für die mangelnde Integration die geringen Deutschkenntnisse unbewusst eigentlich den Schülerinnen wieder in die Schuhe geschoben wird. Ihr zeigt das falsche Sprachverhalten, deswegen haben wir da diese Probleme, was ja auch nicht stimmt. Und wenn man sich jetzt überlegt, was sie für Ziele hatten, ja, also das Deutsch zu verbessern und den Konfliktabbau auf dem Schulhof zu fördern oder halt dazu zu führen, dann kann man sagen, das ist eigentlich eher nicht zu erwarten. Also was wird auf dem Schulhof für ein Deutsch gesprochen? Das ist ein alltagssprachliches, jugendsprachliches Deutsch. Auf welche Sprachvariante kommt es aber im Bildungsbereich an? Das ist die Bildungs- und Fachsprache, die wir vorhin schon angesprochen haben, also eine Sprachvariante des Deutschen, mit der man Texte zusammenfasst, mit der man Texte bearbeitet, Stellungnahmen schreibt und Erörterungen. Ja. Aber auch ein Deutsch, mit dem man Experimente im Chemieunterricht beschreibt. Und das ist nicht das alltagssprachliche Deutsch. Ja? Dementsprechend ist die Frage, inwieweit das Deutsch dann dadurch gefördert wird. Und hinsichtlich dem anderen Ziel, dem Abbau von Konflikten, da sind sicherlich andere Maßnahmen vielversprechender, wie zum Beispiel interkulturell-pädagogische Ansätze, die einmal die Unterschiede von Kulturen anerkennen, gleichzeitig aber die Gleichwertigkeit der Kulturen akzentuieren oder herausstellen und darauf hinweisen, dass kulturelle Differenzen ja auch ein gewisses Lernpotenzial haben, dass man an der Kultur von anderen auch was lernen kann. Und das gilt natürlich auch für Sprachen. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, dass diese Deutschpflicht auf dem Schulhof, die immer wieder neu besprochen wird von verschiedensten Akteuren und auch gerne mal einfach eingesetzt wird für bestimmte Zwecke, einfach seine Ziele verfehlt. Ja, sie reproduziert Mythen über Mehrsprachigkeit und stellt die Schülerin als Sündenböcke hin. Und letztlich ist es auch so, dass es aus juristischer Perspektive einfach zahnlos ist, weil ich glaube nicht, dass man die Grundrechte auf dem Pausenhof so einschränken kann, dass dann tatsächlich man bestraft werden kann dafür, wenn man dann halt doch im Polnischen oder Türkischen miteinander sich unterhält.
Ja, zumal Sprache ja auch etwas Intuitives und auch etwas Emotionales ist, wo sich die Schülerinnen in dem Moment auch überhaupt nicht so unter Kontrolle haben können.
Da bringen sie natürlich auch einen wichtigen Punkt rein. Ja, genau. Also das ist ja auch sehr automatisch und das würde eine hohe Regulation verlangen. Da muss man sich ja richtig konzentrieren nochmal auf dem Pausenhof. Ob das noch eine Pause ist, weiß ich dann auch nicht mehr.
Nee, das ist dann irgendwie auch nicht mehr schön. Es häufig schwingt ja bei dieser Diskussion auch mit, dass mehrsprachig aufwachsende Schüler auch die schlechteren Schüler sind. Stimmt das?
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass der Zusammenhang von Bildungserfolg und dem sozioökonomischen Status der Eltern auch in Deutschland besteht. Der sozioökonomische Status, das heißt nichts anderes als zum Beispiel das Bildungsniveau oder das Gehalt der Eltern. Also das sind so die zwei Faktoren, die häufig in Studien erhoben werden, um halt das sozioökonomische, den sozioökonomischen Status der Eltern abzubilden. Und das weiß man eigentlich für Deutschland schon sehr lange, und zwar seit der ersten PISA-Studie wurde das so richtig populär. Man spricht auch von dem PISA-Schock 2001. Vielleicht erinnern Sie sich, da war die internationale Schulvergleichsstudie PISA, bei dem Jugendliche, also 15-Jährige in vielen verschiedenen Staaten untersucht worden sind hinsichtlich ihrer Lese, aber auch mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenz. Und als die Ergebnisse publiziert worden sind, kam es zu einer großen Debatte, die ja als PISA-Schock bezeichnet wird, aufgrund von zwei Ergebnissen. Das erste Ergebnis war das schlechte Abschneiden Deutschlands im internationalen Vergleich. Also deutsche Schüler hatten schlechtere Werte als der OECD-Durchschnitt, also als der Durchschnitt von den Staaten, die dabei mitgemacht haben. Was viel bedeutsamer ist, meines Erachtens, aber was gar nicht so stark diskutiert wurde, ist, dass Deutschland das Land war, das den höchsten Zusammenhang hatte von sozioökonomischem Status und Bildungserfolg. Die Ergebnisse sind hinsichtlich beider Aspekte mittlerweile besser. Die PISA-Studie wird alle Jahre immer wieder neu aufgelegt. Aber gerade der Zusammenhang von sozioökonomischem Status und Bildungserfolg ist noch vorhanden. Um jetzt auf die mehrsprachigen Schülerinnen zu kommen, warum ich diesen Exkurs mache. Es ist so, dass mehrsprachig aufwachsende Schülerinnen in Deutschland häufig einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und der Migrationshintergrund ist häufig auch mit einem geringeren sozioökonomischen Status verbunden. Und wenn man nun zum Beispiel diesen sozioökonomischen Status in Bildungsstudien kontrolliert, also miterhebt und dann rausrechnet, also das Bildungsniveau oder das Gehalt der Eltern, dann verschwinden die Unterschiede von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund hinsichtlich ihres Bildungserfolgs fast vollständig. Ja, aber in manchen Studien bleiben trotzdem auch unter Kontrolle dieser Faktoren noch geringere Unterschiede vorhanden. Und da ist es tatsächlich so, dass man dann eher auf andere mögliche Ursachen schaut, wie zum Beispiel die Sprachkompetenz. Kompetenz als eine Ursache, aber neben weiteren. Ja, da zählen auch Stereotype oder auch institutionelle Diskriminierung dazu. Das heißt, letztlich kann man das vielleicht so zusammenfassen, also nicht die Mehrsprachigkeit selbst ist entscheidend für den Erfolg im Schulsystem, sondern die soziale Herkunft ist angesichts der Daten, die wir haben, viel entscheidender. Und es stellt sich dann die Frage, ob man dann das pauschal so beantworten kann, dass die mehrsprachigen Schülerinnen dann tatsächlich die schlechteren Schülerinnen sind. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten.
So, jetzt hatten wir einen kleinen politischen Diskurs, der ja immer mit diesem Thema auch ja einhergeht. Jetzt wollen wir aber dann doch mal wieder direkt in die Wissenschaft gehen. Sie haben ja vorhin schon so geschildert, wie Sie auch im Alltag immer wieder diese Sprachsituationen beobachten. Wenn man sagt, ja, ich forsche über Mehrsprachigkeit, da kann man sich als Laie irgendwie auch so konkret gar nicht so viel drunter vorstellen. Wie sieht denn Ihre Arbeit eigentlich konkret aus? Stehen Sie auf Pausenhöfen und hören sich um, was geredet wird? Sind Sie so ein Sprachdetektiv, immer mit Block und Stift unterwegs? Oder wie arbeiten Sie überhaupt?
Also ich glaube, das erfolgt in einer deutlich kontrollierteren Umgebung. aber die Metapher gefällt mir. Also ich überlege mal, vielleicht passt die Metapher da auch ganz gut rein. Aber ja, also die Daten, die mit denen ich arbeite oder auch meine Kollegen arbeiten, die werden erstmal in einer kontrollierteren Umgebung erhoben. Das heißt, man geht dann an Schulen, aber nicht auf den Pausenhof vielleicht, sondern eher ins Klassenzimmer und führt dann verschiedene Tests und Fragebögen, Studien mit den Schülerinnen durch. Oder man lädt sie zu sich ans Institut ein und hat dort verschiedene Laborräume, wo dann Untersuchungen vorgenommen werden können. Wenn man jetzt so die verschiedenen Akteure betrachtet, dann ist es so, dass man bei Vorschulkindern eher so den Spracherwerb untersucht, weil die ja noch gar nicht lesen und schreiben können in der Regel. Und das, und auch angesichts des Alters der Kinder, das ist natürlich dann eine Situation, die spielerisch gestaltet werden muss. Ja, also man macht dann zwar schon sprachliche Untersuchungen mit den Kindern und auch Tests, die werden dann aber auch als Sprachspiele verkauft und sind auch immer sehr kindgerecht. Ja, also dann geht es dann darum, zum Beispiel einer Handpuppe bestimmte Situationen auf einer Karte, die jetzt bildlich dargestellt ist, die Situation zu beschreiben und der Puppe halt zu erklären, was man da sieht, weil die Puppe vielleicht blind ist oder ähnliches. Ja, also man versucht da die Kinder irgendwie spielerisch zu aktivieren. Bei Kindern in der Schule, da fokussiert es dann auch tatsächlich eher dann so die schriftsprachlichen Fähigkeiten, vor allem in meinem Forschungsbereich, aber auch schulische Fertigkeiten. Und da ist es auch so, dass man dann halt in einer kontrollierten Umgebung mit verschiedenen Tests arbeitet und Fragebogeninstrumenten, wo man einfach auch die Kinder nach ihrer Meinung fragt oder nach ihren Einstellungen. Genau, also mit Beobachtung selbst arbeite ich nicht so viel, sondern eher mit Erhebungen. Aber bei meiner Dissertation kann man sagen, dass vielleicht diese Metapher des Sprachdetektivs gar nicht so unpassend ist, weil in meiner Dissertation habe ich mir ein Angebot zum mehrsprachigen Bearbeiten von Lese- und Rechenaufgaben in Kleingruppen bei bilingualen Kindern angeschaut. Das waren immer türkisch-deutschsprachige Schülerinnen, die zu zweit dann Lese- und Rechenaufgaben bearbeitet haben. Und die haben das explizite Angebot von uns bekommen, ihr dürft auch im Türkischen oder Türkisch-Deutsch gemischt, wie ihr möchtet, euch über die Aufgaben unterhalten und auch die Aufgaben bearbeiten. Ja, und da war es so, dass dann eine Sitzung auf einem Audiogerät aufgenommen worden ist und dann so gesehen die Gespräche bei der Gruppenarbeit aufgezeichnet worden sind, die dann in einem weiteren Schritt dann transkribiert wurden, also verschriftlicht wurden und die man dann auf Basis des Transkripts ausgewertet hat. Ja, und da ist man dann schon eigentlich so ein Stück weit wie so ein Detektiv dran gegangen, natürlich Hypothesen geleitet und hat das Material dann in einer gewissen Weise aufbereitet und dann analysiert. Ja. Und das Spannende vielleicht an dieser Studie ist, ich habe mir die Nutzungshäufigkeit angeschaut und wenn man jetzt nur die deutschsprachigen und die türkisch-deutschsprachigen oder türkischen Sprachanteile anschaut, dann haben die in den Gruppen mit dem Angebot zur bilingualen Interaktion zu ungefähr im Mittel 10% im Türkischen miteinander gesprochen. Also das Deutsche war noch ganz klar dominant, aber sie haben es verwendet zu 10%. Wenn man die Schüler dann gefragt hat, warum haben sie denn Türkisch gesprochen oder warum haben sie auch nicht Türkisch gesprochen, dann konnten auch ganz spezifische Gründe ermittelt werden. Ja, also wenn sie miteinander Türkisch gesprochen haben, dann haben sie das vor allem damit begründet, dass es ihnen sehr viel Spaß und Freude bereitet hat, aber auch, weil sie nicht alles auf Deutsch sagen konnten. Also sie haben auch tatsächlich Lücken im Deutsch durch die Nutzung des Türkischen gefüllt, ja, weil es für sie dann so gesehen die einfachere Art war, miteinander zu kommunizieren. Und die Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, nee, ich habe nicht Türkisch gesprochen, die haben das vor allem mit den mangelnden sprachlichen Fähigkeiten im Türkischen begründet. Ja, die hatten halt bessere Deutschfähigkeiten oder sehr schlechte türkische Fähigkeiten und denen erschien das dann nicht so passend, dann im Türkischen miteinander zu kommunizieren. Und das darf man dann auch nicht vergessen. Das waren Schülerinnen der vierten Klasse, die sind seit vier Jahren im Deutschen beschult. Nicht alle haben herkunftssprachlichen Unterricht im Türkischen besucht. Das heißt, die sind eigentlich dann auch natürlich dann kompetenter im Deutschen. Und dann stellt sich auch für diese Schülerin manchmal die Frage, warum soll ich denn dann das Türkische noch verwenden? Genau, also wir hatten beides. Und was vielleicht noch auch noch spannend an den Ergebnissen ist, da kommt dann wirklich der Sprachdetektiv raus. Wir haben uns dann jeden einzelnen türkischen oder türkisch-deutschen Gesprächsbeitrag angeschaut und haben überlegt und bewertet, welchen Zweck der eigentlich gedient hat, ja, in diesem Zusammenarbeiten. Und was wir dort gefunden haben, war, dass das Türkische dann vor allem für zwei Zwecke verwendet worden wurde, nämlich einmal, um die Zusammenarbeit zu organisieren, aber auch, um sich gegenseitig zu ermahnen, dass man doch jetzt wieder zur Arbeit zurückkommt oder jetzt endlich beginnt, etwas zu bearbeiten. Ja, also so eine gewisse gegenseitige Regulation wurde dann vor allem im Türkischen verwendet. Was man aber auch gesehen hat, dass eigentlich nur in Ausnahmefällen das Türkische wirklich zum Bearbeiten der Aufgabe genutzt wurde. Ja, und das war dann für uns natürlich so ein bisschen enttäuschend, weil wir uns erhofft hatten, dass sie das auch für die Lernprozesse selbst anwenden. Aber man muss dazu auch sagen, die Schülerinnen und Schüler haben sehr frei dort gearbeitet, ohne viel Anleitung von uns, und wir haben ihnen auch nicht so viel Hinweise gegeben, wie sie es jetzt konkret nutzen können. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist so eine Lehre aus der Studie, dass man vielleicht auch nicht davon einfach ausgehen kann, dass die Schülerinnen sich bewusst sind, wie sie beide Sprachen den Lerneffekt zu erhöhen einsetzen sollen, sondern dass man da eigentlich auch noch Vorarbeit leisten muss und den Schülern vermittelt oder auch vorzeigt, wie man denn beide Sprachen nutzen kann, um einen erhöhten Lerneffekt zu erzielen.
Ja, aber das zeigt mal wieder, dass eben Wissenschaft eben doch in manchem Detektivarbeit ist und ein Ausprobieren und ein immer wieder neu dazulernen und neue Hypothesen aufstellen. Mhm. Das ist ja auch das Spannende an Ihrer Arbeit. Was Sie sich ja dann auch angeguckt haben, war die Frage, wie Kinder jetzt wirklich konkret von der Mehrsprachigkeit profitieren können.
Mhm. Genau, also in meiner Dissertation habe ich das bisschen deskriptiver gemacht und eher geschaut, wie sie es verwenden, für welche Zwecke und wie häufig. In den nächsten Schritten in meiner Forschung spielt das auf jeden Fall eine größere Rolle. Vielleicht können wir kurz einen Blick in die bisherige Forschung werfen. Also als allererstes kann man natürlich sagen, wie profitiert man von der Mehrsprachigkeit? Naja, man spricht eine weitere Sprache, man erweitert sein sprachliches Repertoire und kann mit einem größeren Anteil von Menschen sich unterhalten. Mhm. Also das ist vielleicht so, ne, ganz allgemein zu sagen. Allerdings ist es natürlich so, dass die Forschung schon schaut, inwieweit vielleicht die Bilingualität oder Mehrsprachigkeit sich auf bestimmte Bereiche positiv auswirkt, wie zum Beispiel die Denkleistung. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel im Hinblick auf die Kreativität einen sehr jungen Forschungszweig, der darauf hindeutet, dass es anscheinend Vorteile von Bilingualität bei der Kreativität gibt, vor allem hinsichtlich sowas wie einer Gewandtheit, einer Flexibilität und Originalität bei kreativen Aufgaben. Aber man muss sagen, da der Forschungszweig noch so jung ist, ist die Befundlage noch zu gering für robuste Aussagen. Mhm. Was dahinter steckt, also welche Vermutung ist, dass das Gehirn eines mehrsprachigen Menschen ja ständig eigentlich mit der Wahl, dem Wechsel und auch der Unterdrückung von Sprachen beschäftigt ist, ja, was dann natürlich auch sich auf die Aufmerksamkeit, Steuerung und Unterdrückung von Ablenkung positiv auswirken könnte. Also das ist so die Vermutung, ja, man ist da irgendwie kognitiv immer flexibel mit den Sprachen und dementsprechend sollte sich das vielleicht auch auf andere Leistungen auswirken. Ja, diese Vermutung wird nicht nur für die Kreativität geäußert, sondern zum Beispiel auch für die Aufmerksamkeitssteuerung allgemein und die Unterdrückung von Ablenkungen. Da ist es aber auch so, dass die Befundlage unklar ist. Es scheint, dass solche positiven Effekte auftreten können. Es gibt Studien, die das zeigen. Es gibt aber auch Studien, die das nicht zeigen. Und es scheint so zu sein, dass, wenn hohe Kompetenzen in beiden Sprachen vorhanden sind, sich auch solche positiven Effekte auf die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitssteuerung und Unterdrückung von Ablenkung eher finden lassen, als wenn nur hohe Kompetenzen in einer Sprache vorhanden sind. Mhm. Was man aber selbstbewusst sagen kann, wofür die Forschung auch schon viele Evidenz geliefert hat, ist, dass Schülerinnen und Schüler, die mehrsprachig aufwachsen, hinsichtlich so einer sprachlichen Bewusstheit einsprachigen Kindern etwas voraus haben können. Mhm. Ja? Mhm. Einfach dadurch, dass man, wenn man sich zum Beispiel mit grammatischen Phänomenen, dem funktionalen Sprachgebrauch oder Ähnlichem, was man ja auch in der Schule macht, so eine Sprachreflexion, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man dann noch eine weitere Sprache heranziehen kann zum Analysieren, dann kann man natürlich Prozesse des Vergleichens und Kontrastierens verwenden, die an sich als sehr lernförderlich sind, als wenn ich das nur in einer Sprache machen könnte. Ich kann natürlich auch grammatische Phänomene in einer Sprache vergleichen anhand von verschiedenen Sätzen, aber eine zweite Sprache ist da sehr hilfreich. Was man aber hier auch sagen muss, ist, das ist keine automatische Fähigkeit, die man einfach so hat, sondern so eine formale Behandlung und Einübung im Unterricht, wie man dann jetzt seine zweite Sprache für solche Reflexionsprozesse nutzen kann, sollte durchgeführt werden. Hm. Ja. Hm. Und letztlich kann man auch sagen, naja, Mehrsprachigkeit könnte auch eine Lernressource sein, um sich zum Beispiel vertieft mit Lerninhalten in zwei Sprachen auseinanderzusetzen. Ja, das heißt, man betrachtet bestimmte Phänomene, die man in der Schule lernt, nicht nur, indem man die mit einer Sprache sich aneignet, sondern auch in einer anderen Sprache durchdenkt, wo man jetzt aus so einer theoretischen Perspektive sagen würde, dass das eigentlich so die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand nochmal mehr vertieft, weil man diesen Lerngegenstand für sich in zwei verschiedenen Sprachen konstruieren muss.
Mhm. Ja, da sind wir dann auch bei diesem Punkt der positiven Lerneffekte. Also Sie untersuchen ja auch, welchen Lernzuwachs, also welche positiven Lerneffekte SchülerInnen durch den Einsatz von mehr als einer Sprache im Unterricht haben können. Können Sie uns da ein paar Beispiele für nennen?
Ja, sehr gerne. Vielleicht vorher noch eine Konkretisierung. Mhm. Also was bedeutet das, durch Mehrsprachigkeit einen höheren Lernzuwachs? Mhm. Also darunter verstehe ich jetzt nicht das automatische, wie wir es vorhin besprochen haben, ne, automatische Effekte von der Bilingualität, sondern so einen systematischen Einsatz von mehr als einer Sprache im Unterricht. Mhm. Ja, also ein Beispiel wäre, wenn ich mehrsprachige Bücher oder Geschichten mir anschaue, dass ich dann die Geschichte zum Beispiel erstmal im Deutschen höre oder im Polnischen höre und dann sie im Deutschen lese, anschließend die Geschichte aber wieder im Polnischen nacherzähle und dann vielleicht auch Fragen dazu im Deutschen beantworte. Also, dass ich beide Sprachen systematisch einsetze, oder vielleicht auch mehrsprachige Geschichten zu verfassen, wo ich dann mit beiden Sprachen operiere in der Geschichte, aber auch der Erwerb von konzeptuellem Wissen durch eine Bearbeitung in zwei Sprachen. Genau. Also das verstehe ich darunter. Das wird in der aktuellen Forschung mit dem Begriff Translanguaging bezeichnet, der systematische Einsatz von mehr als einer Sprache im Unterricht. Und da ist die Forschung bisher auch noch sehr jung. Im deutschsprachigen Raum gibt es zwei Studien, die, glaube ich, das ganz gut darstellen können. Eine Studie hat sich mit Brüchen, also mathematischen Brüchen im Deutschen und Türkischen beschäftigt. Mhm. Im Deutschen werden ja Brüche von oben nach unten gelesen, also vom Nenner zum Ganzen. Mhm. Also wie zum Beispiel 3/4. Ja. Oder 3/5. Genau. Und im Türkischen ist die Leserichtung andersrum. Da geht man dann vom Ganzen nach oben. Und im Türkischen würde zum Beispiel 3/5 ausgesprochen werden als Beşte Üç, was so viel bedeutet wie 5 darin 3. Ah. Wenn man sich jetzt mal Gedanken darüber macht, dass das mathematische Bruchkonzept, da ist es ja schon hilfreich, erstmal das Ganze zu kennen und zu wissen, aus wie viel Teilen besteht das Ganze und welche Teile davon sind denn jetzt nun gemeint. Also wenn man nun mit den türkisch-deutschsprachigen Kindern beide Leserichtungen vermittelt, ja, und mit denen bespricht und damit arbeitet, dann kann es sein, dass man da einen höheren Lerneffekt für den Erwerb von mathematischen mathematischen Brüchen erwerben könnte. Ja. Eine Studie hat sich das angeschaut für Schülerinnen, deutsch-türkischsprachige Schülerinnen in der Sekundarstufe. Die konnten einen positiven Effekt aber nicht finden im Vergleich zu der Gruppe, die das nur im Deutschen gemacht hat. Das kann aber an vielen verschiedenen Gründen liegen und muss jetzt nicht zwingend damit begründet sein, dass das keinen positiven Effekt an sich hat, wenn man jetzt ein Konzept wie dieses aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ein anderes Beispiel ist der Wortschatzerwerb im Englischen unter dem Rückgriff auf sein komplettes sprachliches Repertoire. Da wurde auch eine Studie durchgeführt, in dem halt anatomische Begriffe im Englischen von Grundschülerinnen gelernt werden sollten. Und die eine Gruppe hat das nur auf Deutsch und Englisch gemacht. Und bei der anderen Gruppe gab es verschiedene Aktivitäten, bei denen dann auch die Herkunftssprache mit einbezogen worden ist, sodass dann halt auch diese anatomischen Begriffe in der Herkunftssprache mit einbezogen worden sind. Und in dieser Studie hat sich tatsächlich gezeigt, dass im Englischen dann mehr Wörter neu erworben werden, wenn man die Herkunftssprache mit einbezieht. Und was sich auch noch gezeigt hat, dass das ganze Lernsetting war mit positiveren Emotionen verbunden in diesem. Also da hat man dann Evidenz dafür gefunden, dass man sowohl einen größeren Lernzuwachs hat durch den Einbezug der Herkunftssprache, als auch die Lernerfahrung positiv besetzt hat.
Ja.
Und das sind so zwei Studien, die sich jetzt auf so einer methodischen Ebene ganz sauber damit beschäftigt haben. Aber es gibt aus dem US-amerikanischen Bereich sehr viele Studien, die eher als so Fallstudien oder Beobachtungsstudien bewertet werden können, die aber auch darauf hinweisen, dass man durch den Einbezug der Herkunftssprache auf jeden Fall positive Effekte auf der motivationalen und emotionalen Ebene hervorrufen kann.
Also man sieht, die Mehrsprachigkeit kann unglaubliche Potenziale freisetzen und ist deshalb auch eine ganz wichtige Bildungsressource, würde ich sagen. Was wünschen Sie Deutschland jetzt in Zukunft im Umgang mit diesem wirklich wichtigen Gut?
Also ich glaube, als allererstes würde ich mir mehr Anerkennung und Wertschätzung für jegliche Ausprägung von Mehrsprachigkeit wünschen. Das bedeutet, dass man halt auch das Polnische, das Türkische, das Italienische in der Art und Weise wertschätzt als weitere Ressource wie das Englische oder das Französische. Und das bedeutet für mich aber jetzt nicht nur einfach zu sagen, es ist schön, dass du diese Sprachen sprechen kannst und es ist willkommen, sondern man sollte auch Angebote zur Förderung der Herkunftssprachen auf ein bildungssprachliches Niveau machen. Also insbesondere meines Erachtens durch ein systematischen und intensiven Erwerb von schriftsprachlichen Fähigkeiten. Wenn man sich jetzt anschaut, was wir bisher haben, also der herkunftssprachliche Unterricht ist ein tolles Angebot, dass dann Schülerinnen und Schüler auch das Türkische, Polnische, Italienische in der Schule lernen können mit einem Lehrer, aber in der Regel findet das nur einmal in der Woche statt und ist auch nicht versetzungsrelevant zum Großteil. Ja, also da ist auch wieder so eine geringere Wertschätzung einfach vorhanden. Also da vielleicht ein Unterrichtsfach einzuführen, was dann auch versetzungsrelevant ist und mehr, also häufiger stattfindet, damit man halt auch in seinen beiden Sprachen lesen und schreiben kann, was sich dann auch automatisch gut auf die Sprachkompetenz an sich auswirken wird, weil man einfach dann mit vielen verschiedenen Themen dann in beiden Sprachen konfrontiert wird. Und für die Forschung würde ich mir natürlich auch wünschen, dass man mehr Forschung im Bereich von Mehrsprachigkeit als Lernressource im Unterricht fördert, um insbesondere hinsichtlich konkreten von Lehrkräften umsetzbaren Konzepten und Materialien. Also es ist natürlich schön, wenn wir hier irgendwie Grundlagenforschung betreiben und zeigen können, okay, da gibt's Lernzuwächse und da gibt's auch motivationale vielleicht Effekte und emotionale. Aber wichtig ist ja, dass man solche Konzepte dann auch praktikabel und ökonomisch in die Lehrpraxis übertragen kann. Und da brauchen wir einfach mehr Ideen, die aus der Wissenschaft kommen und aber auch mehr Zusammenarbeit mit Lehrkräften, dass die uns auch dafür sensibilisieren, was umsetzbar ist. Weil wir können schlecht immer unsere Konzepte einfach auf den Unterricht drüber ziehen und sagen, so wird's gemacht, sondern wir müssen natürlich die Umgebung und die Bedingungen in der Schule berücksichtigen. Ich glaube, das wären so die Sachen, die mir am meisten am Herz liegen würden. Und ich glaube, wir würden in allgemein damit auch gut fahren, weil wir dann gerade den mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern, die vielleicht durch ihren Migrationshintergrund ein Stück weit benachteiligt sind in unserem Bildungssystem, auch die Anerkennung und Wertschätzung zukommen lassen, was sich auch an sich auf das ganze Klima auswirken könnte, auf ein positiveres Klima.
Wir haben jetzt unglaublich viel gelernt über dieses Thema Mehrsprachigkeit und wir haben auch gelernt, dass wir davor keine Angst haben brauchen, sondern dass wir offen sein müssen und positiv da in die Zukunft blicken, dass sich da immer mehr tut in diese Richtung. Und wir sind weiterhin gespannt, was Sie uns weiterhin aus Ihren Forschungen berichten können. Vielleicht irgendwann auch mal wieder in einem neuen Sitzenbleiben-Podcast.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, Herr Szasztok, für Ihre Zeit. Das war ein unglaublich spannendes Gespräch und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut!